Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche lag ein bedeutender Gedenktag. Ein Gedenktag, den unsere Gesellschaft weitgehend vergessen oder verdrängt hat. Ich meine den 13. August, das war Donnerstag. Am 13. August 1961 errichtete das kommunistische Regime der DDR eine Mauer mitten in Berlin. Sie nannten es antifaschistischen Schutzwall. Es war eine hocheffektive, gerüstete Todesmauer. Von den über 1000 Menschen, die an der verminten Grenze zwischen Deutschland und Deutschland umgebracht wurden, hat die Berliner Mauer mehr als 130 Zeitgenossen auf dem Gewissen. Die Verantwortlichen von damals, also die sie tragenden politischen Kräfte, sind heute in der Mitte der Politik angekommen. Sie stellen einen Ministerpräsidenten und eine Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern, die den Mauerbau neulich sinngemäß als einen Beitrag zum Frieden in Europa einordnete. Dabei trennte diese Todesmauer von einem Tag auf den anderen Familien, Freunde und Landsleute. 13. August. Als Zeitzeuge lag ich damals, wenige Monate alt, in meinem Babykorb in Thüringen, im Haus meiner Großeltern. Erinnere mich natürlich nicht mehr. Und wenige Tage später reisten wir dann zurück nach Hannover und jeder künftige Besuch im Osten wurde eine spannende Aktion. Einreiseantrag, der Grenzbahnhof bewacht von schwer bewaffneter Polizei mit grimmigen Kampfhunden, mehrfache Ausweiskontrolle, bisweilen Kofferdurchsuchung, immer in der Hoffnung, dass sie die versteckte christliche Literatur und die Medikamente nicht finden würden. Und so wie die Mauer seit dem 13.8. die Menschen nach außen hin trennte, zerschnitt die Diktatur aber auch nach innen hin wichtigste Beziehungen bis hinein in die Familien. Sie versuchten alles, um die Kinder frühzeitig aus den Elternhäusern herauszuholen, sie in Babykrippen und Kinderbetreuungseinrichtungen im kommunistischen Glauben zu erziehen, sie von klein auf mit der richtigen Ideologie zu füttern und als gehorsame Staatsschafe zu lenken. Ob vorher unter den Nazis oder später unter den Kommunisten. Und 2002 war es dann soweit, dass sogar der Generalsekretär einer Volkspartei frohlockte: Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen waren die Kampfbegriffe. Bis heute. Damals, 2002, hat sich eine etablierte Zeitung wie die Welt noch für den Vorrang der Familie stark gemacht. Ich bin darauf gestoßen jetzt bei meinen Recherchen für diese Predigt. Und damals, 2002, schrieb die Welt: Zitat, aus dem Blick gerät, dass die Väter des Grundgesetzes in Artikel 6 Absatz 1 Ehe und Familie unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellten. Ihnen ging es nicht um einen Vaterstaat, der anstelle der Eltern die Daseinsvorsorge für die Kinder übernimmt. Vielmehr wollten sie, also die Väter des Grundgesetzes, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft bewahren und sichern. Die Bundesregierung gefährdet diese herausragende Stellung der ehelich-familiären Gemeinschaft nicht nur durch die geplante frühzeitige außerfamiliäre Ganztagsbetreuung, auch die Angriffe auf das Ehegattensplitting und die weitgehende Anpassung des Lebenspartnerschaftsgesetzes für homosexuelle Paare an die Ehe nivellieren deren besonderen Schutz. Also diese Gesetzesbestrebungen untergraben den besonderen Schutz, den besonderen Status der Ehe. Zitat Ende, die Welt im Jahr 2002. Also so konnte man es vor 18 Jahren noch in dieser Zeitung lesen. Heute, 18 Jahre später, würden sich nur wenige Journalisten noch trauen, das in einer der großen Zeitungen so zu schreiben. Obwohl sie damit 110%ig auf dem Bundesgrundgesetz stehen. Die Väter des Grundgesetzes haben ja das für unser Land unwiderruflich festgeschrieben. Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Bewegungsfreiheit. Für sie war das alles unverhandelbar und niemals, wohlgemerkt niemals, außer Kraft zu setzen. Genauso unverhandelbar wie der Schutzraum von Eltern und Kindern, in den kein Staat ohne Not jemals eingreifen darf. Wem also gehören unsere Kinder? Diese Frage. Diese Frage drängt sich auf, wenn wir heute in unserer Reihe über Väter und Söhne in der Bibel die Geschichte von Zacharias und Johannes dem Täufer betrachten. Wem gehören unsere Kinder? Vielleicht haben einige von Ihnen keine eigenen Kinder, aber dann haben Sie möglicherweise Enkel. Oder Sie haben Nichten oder Neffen. Oder Sie kennen Kinder von Freunden, die Ihnen ans Herz gewachsen sind. Oder Kinder aus der Nachbarschaft, die Sie ab und zu besuchen. Wir alle haben an irgendeiner Stelle mit Kindern zu tun und eine direktere oder indirektere Verantwortung für sie. Und natürlich stehen auch Zacharias und Johannes wieder an einer heilsgeschichtlichen Schnittstelle. Auch die Geschichte dieser beiden Männer ist genauso einzigartig wie etwa letzte Woche, die von David und Salomo einzigartig war, nur begrenzt vergleichbar, natürlich. Und Jesus sagt selbst über Johannes den Täufer in Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Und dennoch lehrt uns die Bibel an ihrem Beispiel einige grundsätzliche Wahrheiten, die für unser Verhältnis zu unseren Kindern starke Bedeutung haben. Denn diese Frage müssen wir genauso beantworten: Wem gehören unsere Kinder? Und wer darf das festlegen? Unsere Spurensuche beginnt in Lukas 1. Das wird heute unser Haupttext sein. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie bitte Lukas 1 auf. Ansonsten rate ich Ihnen, das wirklich nochmal nachzulesen. Wir werden verschiedene Passagen aus diesem entscheidenden Kapitel uns ansehen. Und ab Vers 5, Lukas 1, ab Vers 5, bekommen wir dort Einblick, ja, wenn Sie so wollen, in das Familienalbum von Johannes dem Täufer. Wir sehen seine Eltern, schon im fortgeschrittenen Alter. Aber die spannendste Phase ihrer Familiengeschichte, die beginnt erst jetzt. Die beginnt an diesem besonderen Tag, von dem Lukas, der Historiker und Arzt, berichtet. Lukas 1, ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Lukas, der Historiker, beginnt typischerweise mit einer geschichtlichen Einordnung. Vers 5, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Nun, Herodes regierte die Region dort im Auftrag der römischen Weltmacht. Er war wie ein Kleinkönig, wie ein Ministerpräsident, wenn Sie so wollen. Und Zacharias und seine Frau Elisabeth kamen, das lesen wir hier, aus einer sehr angesehenen Sippe. Sie stammten in direkter Linie von Aaron ab. Und Aaron, das war der erste große Priester Israels gewesen, ein Mitarbeiter des Mose. Aus dieser Linie kamen sie. Und Elisabeth war wahrscheinlich auch eine Priestertochter und hatte wieder einen Priester geheiratet. Sie müssen wissen, damals gab es im Lande mehr als 20.000 Priester, die ihren Dienst größtenteils ehrenamtlich ausübten. Und zu denen gehört auch Zacharias. Also Zacharias war kein religiöser Promi. Er war in der religiösen Szene dort wahrscheinlich vorher kaum aufgefallen. Und er hatte diese Elisabeth. Und die beiden lebten gemeinsam vor Gott. Das steht hier in Vers 6. Sie waren aber beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Das heißt, dieses Ehepaar nahm Gott ernst. Mehr als alles andere. Sie haben das nicht einfach nur aus Tradition gemacht. Und die Tatsache, dass Lukas das schreibt, zeigt, dass es auch für einen Priester nicht selbstverständlich ist, dass er Gott ernst nimmt. Auch für einen Pastor ist es nicht selbstverständlich, dass er Gott ernst nimmt. Nur weil jemand einen Talar trägt und mal auf die Kanzel steigt und das vielleicht mal gelernt hat, heißt es noch lange nicht, dass er Gott ernst nimmt. Aber Zacharias nahm Gott ernst. Die beiden lebten, wir würden sagen, ja, als ein gläubiges Ehepaar. Sie lebten mit ihrem Herzen vor Gott. Das war nicht Tradition, nur in der sie nun mal blieben, weil sie da reingeboren waren. Aber auch in ihrem Leben gab es einen Wundenpunkt. Und den benennt Lukas bei seiner Personenbeschreibung in Vers 7. Sie hatten kein Kind. Und das war für sie wichtig. Kinderlosigkeit, müssen Sie wissen, war damals für viele Menschen eine Katastrophe. Und deswegen wird Elisabeth am Ende dieses Tages sagen, in Vers 25 lesen wir das, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, nachdem sie dann doch ein Kind bekommen, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Das heißt nicht, dass es objektiv eine Schmach war, kein Kind zu haben. Aber es wurde von den Eltern so empfunden und es wurde von vielen Leuten so gesehen. Und es wurde denen, die betroffen waren, kommuniziert. Das war wie ein Stigma, wie ein Makel, der an einem solchen Ehepaar, vor allem an der Frau, haftete. Und sie haben sich nach Kindern gesehnt. Sie haben oft für ein Kind gebetet. Am Anfang bestimmt noch voller Hoffnung. Herr, schenk uns doch ein Kind. Und dann mit den Jahren läuft ihnen die Zeit davon. Und irgendwann macht sich die Erkenntnis breit, wir müssen uns damit abfinden, dass wir kein eigenes Kind mehr bekommen werden. Und wir kennen nicht den Sinn darin. Der hätte es so gut bei uns. Verstehen Sie, auch für gläubige Menschen gibt es solche Punkte und der Kinderwunsch ist ja nur ein Beispiel. Hinter die kommen wir, nachdem wir lange genug gebetet haben, irgendwann nicht mehr zurück. Es gibt Türen, die kriegen wir nicht mehr geöffnet. Ereignisse, die können wir nicht mehr ungeschehen machen. Erinnerungen, die wir nicht auslöschen können. Und dann ist die spannende Frage immer, an welchem Punkt muss ich um Änderung kämpfen und an welcher Stelle muss ich das einfach aushalten? Und wissen Sie, was dann lauert? Die Gefahr der Bitterkeit. Dass wir Gott Vorwürfe machen und sagen, Herr, warum? Warum hast du dieses Gebet nicht erhört oder nicht so erhört, wie ich mir es vorgestellt habe? Weil wir seine Entscheidung nicht verstehen. Und sollten Sie so etwas kennen, dann sollen Sie wissen, es gibt nur eine Anlaufstelle, die uns in einer solchen Lage wirklich helfen kann. Und das ist Gott selbst. Er ist der Einzige. Manchmal kann es eine Hilfe sein, wenn wir noch jemanden, der ebenfalls Gott kennt, einbeziehen und sagen, bitte bet mal für mich mit und hilf mir mal beim Beten. Aber der Einzige, der uns in so einer Lage wirklich helfen kann, ist Gott. Und Gott hat einen Weg. Und Gott hat auch dieses Ehepaar, Gott hat auch den Zacharias und die Elisabeth so bewahrt, dass sie nicht an ihm verzweifelt sind. Das sehen wir hier auch. Der Zacharias hat seinen Dienst nicht quittiert. Er hat nicht gesagt, also wenn du dieses Gebet uns nicht erhörst, dann steige ich aus. Das mache ich nicht mehr länger mit. Aber es blieb eine offene Wunde, eine Not im Herzen. Und dann kommt dieser Tag, von dem wir hier lesen. Und an diesem Tag weiß Zacharias endgültig, was er vorher schon immer geglaubt hatte, dass Gott seine Situation sieht. Gott sieht deine Situation. Und jetzt hören wir, wie es weitergeht. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer dazu zu bringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Dieser Tag, das sollte der Höhepunkt seiner Priesterlaufbahn werden. Also wir hatten ja schon gesagt, 20.000 Priester. Die 20.000 Priester waren aufgeteilt auf 24 Dienstgruppen. Die gingen noch auf die Zeit König Davids zurück, also ca. 1.000 Jahre vorher. Und jetzt können Sie das ausrechnen, pro Dienstgruppe ca. 830 Priester. Diese 24 Dienstgruppen waren nicht alle gleichzeitig im Einsatz, sondern nur zu den großen Festen kamen die in Jerusalem zusammen. Aber zwei Wochen pro Jahr war jede Abteilung in Jerusalem vor Ort zum Einsatz. Und dann ging es wieder zurück in den bürgerlichen Beruf. 2 Wochen pro Jahr. Das war jetzt diese Woche, in der die Gruppe Abia dran war, zu der Zacharias gehörte. Und das hieß, innerhalb dieser 2 Wochen, 2-mal täglich, einmal abends, einmal morgens, wurde das Räucheropfer im Tempel dargebracht. Immer durch einen anderen Priester. Und wer von den 830 roundabout das durfte, wurde durch Losverfahren festgelegt. Aber jeder Priester kam nur einmal im Leben dran. Also überlegen Sie, bei mehr als 800 Kollegen pro Gruppe war die Chance für den einzelnen Priester jemals dran zu kommen nicht sehr hoch. Und dann fällt das Los an diesem Tag auf Zacharias. Das ist wie ein Sechser im Lotto, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer zu bringen. Er wird ganz schön aufgeregt gewesen sein. Und dann geht er in den Tempel im Bewusstsein dessen, das ist jetzt der Tag, auf den ich im Grunde genommen mein ganzes Priesterleben hingefiebert habe. Und er erledigt seine Aufgabe, er gießt dann dieses entsprechende Gewürz auf den Brandherd und es entsteht dieser Rauch als Erinnerung, als symbolische Erinnerung an Gottes Güte und dass unser Leben ihm gehört und von ihm lebt. Und plötzlich merkt Zacharias, dass er nicht allein ist in diesem Raum. Vers 11, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Ein Bote Gottes, mehr wird hier nicht gesagt. Das war für Zacharias genauso ungewöhnlich, wie es das für uns gewesen wäre. Diese unbekannte Gestalt, und er spricht ihn gleich an. Und was er sagt, das muss den Zacharias mitten ins Herz getroffen haben. Vers 12, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel, also dieser Bote Gottes, sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. In diesem Augenblick, da weiß Zacharias endgültig, dass Gott ihn und Elisabeth niemals vergessen hat. Dass er ihre Not und ihre Traurigkeit niemals übersehen hat. Er weiß es jetzt. Deine Gebete waren nicht umsonst. Das hätte auch gegolten, wenn es nicht so ausgegangen wäre. Aber jetzt hat er diese absolute Sicherheit. Und hier in diesem Moment, in diesen Versen, da bekommen wir die erste Antwort auf unsere Frage: Wem gehören unsere Kinder? Wem gehört Johannes der Täufer, dessen Geburt da angekündigt wird? Antwort: Sie werden uns von Gott anvertraut. Und uns, das meint hier, sie werden den Eltern anvertraut, Zacharias und Elisabeth. Auch nicht nur den Müttern, sondern den Eltern. Vers 13 sehen Sie genau hin, wenn Sie es vor sich haben. Da sagt der Engel: Deine Frau Elisabeth wird dir, das steht da wörtlich, Zoe im Griechischen, wird dir, Zacharias, einen Sohn gebären. Das ist also ihr Sohn und dein Sohn. Und deshalb sollst du ihm seinen Namen geben. Das heißt, selbst bei diesem besonderen Exemplar der Heilsgeschichte, bei dieser einzigartigen Figur in Gottes Geschichte, gibt es eine einzigartige Verbindung zwischen den leiblichen Eltern. Sie wird dir einen Sohn gebären. Und dann Vers 14 weiter: Er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Danach wird er auch für andere wichtig sein. Aber er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Das ist sehr privat und das ist sehr persönlich. Und das ist die erste Antwort auf die Frage, wem unsere Kinder gehören. Sie sind uns von Gott anvertraut. Zacharias kannte natürlich, was Salomo in Psalm 127 geschrieben hatte. Der war ja im Alten Testament gut unterwegs. Und in Psalm 127 schreibt Salomo, in Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und dann verwendet er dieses Bild, dass sie wie Pfeile in einem Köcher sind. Vers 5, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Also, sie sind uns von Gott anvertraut, uns in diesen Köcher reingesteckt. Und das heißt, Gott lässt sich sein Schöpferrecht nicht aus den Händen reißen. Gott ist souverän. Auch wenn er einem gläubigen Ehepaar keine Kinder schenkt, ist er souverän. Hat er damit einen Plan? Er meint es immer gut. Aber Gott lässt sich sein Schöpferrecht nicht aus den Händen reißen, auch nicht von Forschern, die mit medizinischer Technologie selber Schöpfermacht an sich reißen wollen. Und Gott lässt sich sein Schöpferrecht nicht aus den Händen reißen, auch nicht von Frauen oder im Umkehrschluss von Männern, je nachdem, die für sich das Recht auf ein Kind fordern, wie einen Privatbesitz, unabhängig vom biologischen Vater. Ich erinnere nochmal an die Meldung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 12. Juli, die geschrieben hatte, dass immer öfter lesbische Frauen, die mit schwulen Männern ein Kind gezeugt haben, diesen biologischen Vätern danach den Umgang mit den Kindern verweigern. Das heißt, sie betrachten dieses Kind wie einen Privatbesitz. Dahinter steckt die Idee, man könne Menschen herstellen und dann herausreißen aus diesem Zusammenhang, in dem sie geworden sind. Nach christlichem Verständnis ist das eine Perversion von Elternschaft, die gegen jede biblische Ethik streitet. Und selbst wenn innerhalb einer Ehe eine Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung entsteht, selbst dann bleibt ja das Gelingen und, wenn Sie so wollen, das Endergebnis davon abhängig, was Gott daraus macht. Dass Gott das segnet. Dass Gott auf diesem Wege dieses neue Leben schenkt. Und viele atheistische Zeitgenossen ahnen das. Sie sprechen dann ganz mystisch von der Natur. Ja, die Natur muss da schon mitmachen. Sie sprechen von der Natur wie von einer Person. Die Bibel ist da viel nüchterner. Die Bibel sagt, es ist der Schöpfer. Und Psalm 127 beginnt so: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also wenn Gott nicht Segen schenkt, wenn Gott es nicht gelingen lässt, wenn Gott nicht Gnade gibt, dann geht gar nichts. Und dann kommt dieser Satz: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Wenn der Herr es nicht schenkt, dann läuft gar nichts. Sie sind uns von Gott anvertraut. Und ich sage Ihnen, wenn einer das gelernt hatte, dann Zacharias und Elisabeth. Das Geheimnis neuen Lebens, das wussten die beiden, ist für uns nicht verfügbar. Das Geheimnis neuen Lebens liegt in Gottes Händen. Und Sie wissen jetzt, wenn wir noch diesen Sohn in unserer Familie willkommen heißen dürfen, dann ist das nicht Glück, dann ist das nicht Zufall. Sondern dann geschieht es deswegen, weil Gott ihn uns ganz gezielt schenken will. Weil Gott ihn uns ganz gezielt anvertrauen will. Und diese göttliche Präzision, die können Sie hier auch, ja, ich sag da mal, am filigranen Timing erkennen. Also an diesem genauen Timing, mit dem der Schöpfer diese Schwangerschaft inszeniert. Denn der Johannes sollte ja eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen. Er sollte der Wegbereiter des Messias werden, des Sohnes Gottes. Er sollte den Leuten ankündigen, passt auf, jetzt kommt die wichtigste Phase unserer Geschichte. Hört hin, seid bereit, wendet euch dem zu. Das war seine Aufgabe, das vorzubereiten. Und natürlich musste deswegen der Lebensweg von Johannes eng verbunden sein mit dem Lebensweg des Messias. Das musste koordiniert werden. Und deswegen musste er jetzt geboren werden und nicht schon vor 10 Jahren. Und natürlich, ist doch klar, natürlich überfordert das den Zacharias. Diese Situation, das alles in seinen Kopf reinzukriegen. Und im ersten Schock reagiert Zacharias, wie die meisten von uns auch reagiert hätten. Lesen wir einfach weiter, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu dieser Zeit. Und Sie sehen, Zacharias verstummt jetzt nicht für 9 Monate, weil er einen psychologischen Schock bekommen hätte, sondern Gott verschließt ihm den Mund. Gott verschließt ihm den Mund, bevor er sich noch mehr um Kopf und Kragen reden kann. Und zugleich steckt in diesem Stoppsignal Gottes für Zacharias eine unerhörte Ermutigung, weil damit ja gleichzeitig bewiesen ist, dass Gott eingreifen kann. Er greift eben jetzt so ein, dass er ihm das Maul stopft erstmal. Gott kann immer eingreifen. Und dann kommt er raus und draußen wartet noch die Volksmenge, der soll ihm doch jetzt den Segen geben, Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung im Tempel gehabt hatte und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Jetzt versetzen Sie sich in diese Situation, also diese werdenden Eltern, diese Spätgebärenden, wie wir sagen würden, die hatten viel zu verkraften in den kommenden Wochen. Die finden sich plötzlich in dieser großen Linie wieder, die Gott schon Jahrhunderte vorher, genauer gesagt 450 Jahre etwa vorher, durch den Propheten Malachi angekündigt hatte. Und für uns ist Malachi das letzte Buch im Alten Testament. Das lag zu dem Zeitpunkt etwa 450 Jahre zurück, da hatte Gott das angekündigt. Malachi 3, Vers 1. Siehe, sagt Gott, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Also, das war angekündigt, das kannte Zacharias natürlich. Er wusste nur nicht, dass es sein Sohn werden würde. Und Lukas beschreibt das auch hier in Vers 17, Kapitel 1, Vers 17, was der Bote dem Zacharias dann sagt. Da zitiert er im Grunde genommen Malachi und sagt, er wird vor dem Messias hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Also er wird in der Tradition des berühmten Propheten Elias stehen und er wird die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren. Das heißt, wenn die Menschen mit Gott ins Reine kommen, dann werden sie auch untereinander wieder Frieden finden. So, und das Zacharias wird durch deinen Sohn geschehen. Das Elisabeth wird durch deinen Sohn geschehen, den du jetzt nun mal 9 Monate unter dem Herzen tragen wirst. Gott sagt dem Zacharias durch diesen Boten, hey, dein Sohn wird die Menschen vorbereiten für meinen Sohn. Deshalb gebe ich ihn euch jetzt. Und Zacharias, Elisabeth, ich vertraue ihn euch an, zu treuen Händen. Ihr sollt ihn prägen. Ihr sollt ihn großziehen. Ihr sollt ihm Geborgenheit schenken. Ihr sollt ihn in der Bibel unterweisen. Ihr sollt ihn beschützen, ihr sollt ihn heranreifen lassen, ihr sollt ihn darauf vorbereiten, ein Mitarbeiter für für Gottes Sohn zu werden. Das wird die größte Aufgabe eures Lebens. Ich gebe euch Johannes nicht nur deshalb, damit sich euer kleiner Lebenstraum erfüllt, sondern ich gebe euch Johannes, damit sich mein großer Plan für die Welt erfüllt. Und das wird am Ende auch euer Leben retten. Ihr Lieben, das ist die erste starke Antwort, die uns hier gegeben wird auf die Frage, wem gehören unsere Kinder? Sie sind uns von Gott anvertraut. Sie sind uns von Gott anvertraut. So sagt es nicht nur Psalm 127 durch Salomo, sondern so sagt es auch Psalm 139 durch seinen Vater David. Hören Sie mal, Psalm 139, ab Vers 13. Da sagt er, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten. Verstehen Sie, das gilt. Unsere Kinder kommen aus der Ewigkeit gewissermaßen. Gott hat sie bereitet. Und das ist nicht hier irgendwie Lyrik nur, so eine nette Vorstellung, sondern Gott sagt, so ist es. Und dann vertraut er sie uns an in seiner Schöpfungsordnung, damit wir sie prägen, damit wir sie großziehen, damit wir ihnen Geborgenheit schenken, damit wir sie in der Bibel unterweisen, damit wir sie beschützen, damit wir sie heranreifen lassen und damit wir sie darauf vorbereiten, Mitarbeiter für Jesus zu werden. Er hat sie uns anvertraut. Wir haben nicht die Garantie dafür, dass es gelingt. Aber das soll unser Ziel sein als Eltern und das soll unser Gebet sein für unsere Kinder und darauf soll unser Vorbild sie hinweisen. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Unsere Kinder, wem gehören sie? Sie sind uns von Gott anvertraut. Und dann kommt ein Zweites dazu. Und das müssen wir genauso deutlich hören. Wir haben hier heute nur zwei große Punkte. Und das ist der Zweite. Die Tatsache, dass unsere Kinder uns von Gott in dieser besonderen Weise anvertraut sind. Also, dass zwischen Kindern und Eltern ein exklusives Verhältnis besteht, in das sich kein Staat einmischen darf. Wenn die Kinder nicht missbraucht werden, wenn die Kinder nicht verwahrlosen, wenn die Eltern sich normal kümmern, darf sich kein Staat in dieses Verhältnis einmischen. So, diese Tatsache bedeutet nicht, dass wir als Eltern über das Leben unserer Kinder verfügen dürften. Diese Tatsache bedeutet nicht, dass wir den Lebensweg unserer Kinder nach unseren Vorlieben festlegen dürften. Natürlich müssen wir, solange sie klein sind, als Erziehungsberechtigte für sie entscheiden. Das ist logisch. Aber wir können nicht ihren Lebensweg festlegen. Zacharias muss das schon in diesen ersten Minuten lernen, als Gottes Bote ihm die große Eröffnung macht. Und Gott zeigt das dem Zacharias an einem Detail, das für jüdische Väter besonders wichtig war. Und das ist die Namensgebung. Sehen Sie Vers 13, Lukas 1, Vers 13. Da sagt er, dein Gebet ist erhört, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und da wird Zacharias gestutzt haben. Genauso wie 9 Monate später die liebe Verwandtschaft stutzt und die Nachbarn, als er dann beschnitten werden soll und als es diesen Weihegottesdienst gibt. Da heißt es, und sie begab sich am 8. Tag, Vers 59, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias benennen. Ganz normal. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Konnte ja noch nicht reden. Und der forderte eine kleine Tafel und er schrieb auf diese Tafel, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und zugleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Also schon an dieser Einzelheit zeigt Gott dem Zacharias die zweite Antwort auf die Frage, wem gehören unsere Kinder? Erste Antwort, sie sind uns von Gott anvertraut. Zweite Antwort, aber sie gehören uns nicht, sondern Gott. Das ist die zweite Antwort, aber sie gehören uns nicht, sondern Gott. Und schon der Name, den Gott hier bestimmt. Johannes macht das ganz deutlich. Johannes, griechisch Johannän, und das kommt natürlich von dem hebräischen Jochanan. Und Jochanan bedeutet einfach übersetzt, der Herr ist gnädig. Der Herr ist gnädig. Und jetzt überlegen Sie schon, der Name des Filius ist eine Predigt für die ganze Familie. Der Herr ist gnädig. Und wenn Sie Ihren Sohn später rufen werden, hey Johannes, komm zum Mittagessen, der Herr ist gnädig. Das wird eine ständige Erinnerung an die Botschaft dieses Namens sein. Johannes, der Herr ist gnädig. Und das ist übrigens die tiefste Erklärung dafür, warum Zacharias und Elia diesen Sohn bekommen dürfen und Elisabeth diesen Sohn bekommen dürfen. Warum ausgerechnet sie gewürdigt sind, den Vorläufer des Messias in ihre kleinen Familie aufzunehmen. Nicht, weil sie so fromm sind, nicht, weil sie so lange gebetet haben. Nicht, weil sie so stark geglaubt hätten. Ja, wie stark der Glaube von Zacharias war, haben wir ja gesehen, wo der Engel sagt, du hast nicht geglaubt, deswegen jetzt mal Klappe zu. Nein. Warum kriegen sie ihn? Weil Gott ihnen das in seiner Großzügigkeit und in seinem Erbarmen schenkt. Weil er ihnen das schenkt. Gott ist gnädig. Johannes. Und wir müssen diesen Namen für uns übersetzen, damit wir die Botschaft verstehen. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, Sie müssen sich das am besten vorstellen wie eine Münze, die zwei Seiten hat. Und Gott ist gnädig, das bedeutet einmal auf der Vorderseite, Gott berechnet uns nicht, was wir verdient hätten. Gott berechnet uns nicht, was wir verdient hätten. Er berechnet uns nicht unseren Unglauben, nicht unsere Ignoranz ihm gegenüber. Er gibt uns nicht, was wir verdient hätten, nämlich sein ewiges Gericht, dass wir auf ewig verloren gehen in der Hölle. Das will er uns nicht geben. Das ist die Vorderseite der Münze Gnade. Und auf der Rückseite steht, Gott schenkt uns, was wir nicht verdient hätten. Also Gott gibt uns nicht, was wir verdient hätten für unseren Unglauben und unser Ego-Leben ihm gegenüber, sondern Gott schenkt uns, was wir nicht verdient hätten. Er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns seinen Frieden im Herzen, er schenkt uns, dass er uns zu seinen Kindern machen will, er schenkt uns, dass er sagt, ich will dein Leben in meine schützenden Hände nehmen und dich nie mehr loslassen. Er schenkt uns ewiges Leben in seinem Reich. All das schenkt er uns, Gott ist gnädig. Und er sagt, nein, du musst es dir nicht erarbeiten, weil du es dir nicht erarbeiten kannst. Das Einzige, was du machen musst, ist, dass du mir deine leeren Hände hinhältst und dass du zugibst, wie sehr du meine Gnade brauchst. Verstehen Sie, wir Menschen zumal, wenn jemand so ein bisschen eine religiöse Ader hat, wir gehen normalerweise von einer genau entgegengesetzten Position aus. Das steckt uns irgendwie in den Knochen als Menschen. Ja, wir würden unseren Sohn lieber Justus nennen als Johannes. Und Justus heißt der Gerechte. Klar, wird man ein ordentlicher Kerl werden. Justus, der Gerechte, hat ja auch ordentliche Eltern. Also vergiss Johannes, nenn ihn Justus. Und wissen Sie, diese Sicht von uns selbst kommt gut heraus in einem neuen Lied von Reinhard May. Das hat mir ein guter Freund neulich geschickt. Und als ich das hörte, dachte ich, ja, das sagt wirklich was aus. Was will ich mehr, heißt dieses relativ neue Lied von Reinhard May. Und da blickt Reinhard May dankbar auf ein langes Leben zurück. Und er beschreibt seine Bilanz so, er sagt, vor mir liegt wie eine Landschaft mein Leben, Höhen und Tiefen, zerklüftet und eben. Nichts ist verborgen, nichts ist geschönt, keine Rechnung offen, mit allen versöhnt. Alles ist gut, nichts, das ich entbehr, alles ist leicht, was will ich mehr? Der entscheidende Satz, keine Rechnung offen, mit allen versöhnt. Und so denken viele Zeitgenossen, gerade Zeitgenossen, die einen gewissen moralischen Anspruch an ihr Leben haben, und die sich bemühen, die Dinge ordentlich und richtig zu machen. Die hätten für einen Namen wie Johannes keinen Bedarf, kein Verständnis. Warum Gnade? Brauche ich nicht. Alle Rechnungen bezahlt. Warum denken die das? Warum denken die, dass Justus für ihren Sohn der bessere Name wäre als Johannes? Ich will Ihnen sagen, warum. Weil die ihre Lage vor Gott falsch einschätzen. Das ist das Problem. So wie wir das alle von Natur aus machen. Eine Strophe weiter schreibt Reinhard May noch, dann stellt er sich das so schön vor, in der Abenddämmerung, den Becher leeren, wenn die Dämmerung fällt, im Einklang mit mir und mit Gott und der Welt. Ja, er sagt, ich bin im Einklang mit Gott. Aber wissen Sie, genau diese Selbstzufriedenheit, das ist ja gut gemeint, und diese Sorglosigkeit, die wird Johannes 30 Jahre später mit seiner Predigt aufschrecken. Und Sie haben vorhin in der Lesung diese Predigt ja schon in Auszügen gehört. Ich will nur noch mal daran erinnern. Wie tritt so ein Mann Johannes dann 30 Jahre später auf? Matthäus 3, Vers 1. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, kehrt um zu Gott. Und dann setzt er sich genau mit dieser Haltung auseinander, die in diesem Lied von Reinhard May zum Ausdruck kommt. Vers 7, als nun viele Pharisäer und Sadduzäer, also die sich für die Anständigen hielten, zu seiner Taufe kommen, sprach er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Ihr sagt alle Rechnungen sind bezahlt. Aber wer sagt euch das denn? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt doch nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, also weil ihr da in dieser Tradition steht. Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Verstehen Sie, das war die provokative Predigt von Johannes, mit der er seinem Namen wirklich alle Ehre machte. Ja, Gott ist gnädig, aber Gott ist dem gnädig, der verstanden hat, dass er einen gnädigen Gott braucht. Und dann hat Johannes noch etwas Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt, Leute, es gibt nur einen sicheren Ort, zu dem ihr flüchten könnt, wenn euch endlich die Schuppen von den Augen fallen, wenn ihr endlich begreift, wer ihr seid vor Gott. Es gibt nur einen Ort, zu dem ihr flüchten und Gnade finden könnt. Und dieser Ort ist Jesus persönlich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Er, Jesus, ist die einzige Garantie dafür, dass Gott gnädig ist. Warum? Weil er am Kreuz unsere offenen Rechnungen bezahlt hat. Das ist das Geheimnis. Ja, keine Rechnung offen, insofern, als Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Als er die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient gehabt hätten. Das stimmt schon, insofern ist keine Rechnung offen. Aber das gilt nur dem, der zugibt, dass er diese Lösung braucht. Der zugibt, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Wer sagt, ich kann meine Rechnung gut selber bezahlen, der wird diese Gnade, dem wirft Gott diese Gnade nicht hinterher. Am Kreuz hat Jesus für unsere offenen Rechnungen bezahlt. Und Johannes hat immer wieder deutlich gemacht, ich trage meinen Namen, Johannes, nur, dass Gott gnädig ist. Das ist mein Name, aber Jesus ist die Garantie dafür, dass Gott gnädig ist. Und deshalb hat Johannes alles dran gesetzt, damit die Menschen Jesus kennengelernt hatten. Und gegen Ende seines Dienstes, da waren seine eigenen Jünger, der hatte ja auch seine Mitarbeiter, schon um seine eigene Stellung in der Öffentlichkeit ein bisschen besorgt, haben gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass du nicht zu sehr hinter Jesus zurücktrittst, die Leute müssen dich doch auch hören und so weiter. Und wissen Sie, was Johannes seinen eigenen Leuten geantwortet hat? Johannes 3, Vers 28. Ihr habt selbst gehört, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin nur sein Bote. Und dann vergleicht er das mit einer Braut und einem Bräutigam. Er sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihm zuhört, der freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er sagt, Jesus ist die Hauptfigur. Zu ihm müssen die Menschen finden. Und wenn sie zu ihm kommen und an ihn glauben und auf seine Worte hören, dann macht mich das glücklicher als alles andere. Diese meine Freude ist erfüllt. Und dann fügt ihr diesen Hammersatz hinzu, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also Jesus muss noch bekannter werden. Es ist nicht wichtig, dass die Leute mich kennen, sondern Jesus. Und verstehen Sie, das ist der wichtigste Grund dafür, warum unsere Kinder uns nicht gehören, sondern Gott. Nur er bezahlt die Rechnung ihres Lebens, nur er. Nur Gott, nur Jesus bezahlt die Rechnung, die wichtigste offene Rechnung des Lebens unserer Kinder, genauso wie er unsere wichtigste offene Rechnung bezahlt hat. Nur er bezahlt. Und deshalb gehören sie ihm. Und dann noch ein weiterer Grund, warum unsere Kinder uns nicht gehören. Nur er bestimmt die Richtung ihres Lebens. Nur er bezahlt die Rechnung ihres Lebens, aber auch nur er bestimmt die Richtung ihres Lebens. Und so ist das hier auch. Lukas 1, Vers 65 berichtet, ja, die Leute waren damals genauso wie heute, nach der Geburt von Johannes, diese Begebenheit, als dann die öffentliche Beschneidung kommt und die Leute sammeln sich dann zu diesem Ereignis, Familienfeier. Und dann steht hier in Vers 65, und es kam Furcht über alle Nachbarn und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas, das sprach sich rum. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du will aus diesem Kindlein werden? Das haben die Leute sich gefragt, denn die Hand des Herrn war mit ihm. Die haben gesagt, so eine besondere Geschichte, was wird mit dem wohl werden? Und nun kommt das Entscheidende. Die Lebensaufgabe für Johannes haben nicht Zacharias und Elisabeth ausgesucht, sondern Gott. Schauen Sie, schon bei der ersten Begegnung im Tempel, da sagt das ja der Bote. Da sagt er, der wird, Vers 15, er wird groß sein vor dem Herrn, er wird Wein und starkes Getränk nicht trinken und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit Heiligem Geist und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn führen. Also diese Besonderheiten, dass er keinen Alkohol trinken wird, das war ein Symbol für Leute, die mit einem besonderen Dienst beauftragt wurden. Die nannte man auch Gottgeweihte. Und dadurch waren sie gewissermaßen schon mal gekennzeichnet. Und er wird von Mutterleib an, besonders von Gott, auch angesprochen werden mit Heiligem Geist. Und dann wird er als Prophet auftreten. Und wir haben ja gelesen, wie er das gemacht hat. Und dann wird er sagen, Leute, ihr schuldet Gott euer Leben. Ihr tut so, als wäre alles in Ordnung, aber es ist nichts in Ordnung. An der wichtigsten Stelle eures Lebens ist nichts in Ordnung. Hinter eurer braven bürgerlichen Fassade ist nichts in Ordnung. Weil ihr Vergebung eurer Schuld braucht. Weil ihr vor Gott kapitulieren müsst und endlich zugeben müsst, dass er Gott ist. Und das wird seine Aufgabe sein. Der wird sich nicht bei allen beliebt machen, euer Sohn. Aber er wird alles daran setzen, die Menschen wachzurütteln, damit sie auf Jesus sehen. Das ist die große Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hat. Also die große Richtung des Lebens unserer Kinder bestimmt Gott. Der Bote diskutiert nicht mit Zacharias, sondern ja, Zacharias, überlegen wir mal, soll er vielleicht Priester werden? Oder doch lieber ein handwerklicher Beruf? Soll er in irgendeinen Familienbetrieb eintreten? Was soll er machen? Sondern Gott sagt es. Und Johannes wird diese Aufgabe dann später mit ganzer Leidenschaft annehmen, weil er weiß, mein Leben gehört dem heiligen Gott und ich darf in seinem Auftrag stehen. Und wissen Sie, was das Großartige ist? Dass Zacharias von Anfang an mit voller Überzeugung dahinter steht. Dass Zacharias nicht sagt, ja, aber ich habe doch ganz bestimmte Ideen auch und so weiter. Sondern er sagt, ja, mein Sohn soll Gottes Pläne umsetzen und nicht meine. Das ist großartig. Und wir sehen das, als Zacharias endlich wieder sprechen darf, da explodiert plötzlich ein Dankgebet aus seinem Herzen. Und das kommt dann gewissermaßen aus dem tiefsten Inneren. Und dann sagt er in Vers 76, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Jawohl, das, was Gott bestimmt hat als deinen Lebensweg, das soll dein Lebensweg auch sein. Und hier haben sie den zweiten Grund, warum Johannes nicht seinen Eltern gehört, sondern Gott. Die große Rechnung seines Lebens bezahlt Gott und die große Richtung seines Lebens bestimmt Gott. Und ich sage es Ihnen und ich sage es auch mir, denselben Anspruch hat Gott auch gegenüber dem Leben unserer Kinder. Gott hat den Anspruch über dem Leben unserer Kinder, dass er die große Richtung ihres Lebens bestimmt. Natürlich sind wir in einer anderen heilsgeschichtlichen Situation. Unsere Kinder werden unter anderen Umständen geboren, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Genauso wie Gott auf unser Leben persönlich den Anspruch hat, unser Leben zu führen und uns die Richtung vorzugeben, so hat er diesen Anspruch auch über das Leben unserer Kinder. Er hat den Anspruch, der Herr unserer Kinder zu sein. Auch sie verdanken ihm alles genauso wie wir. Auch sie ruft Jesus und er sagt, folgt mir nach. Auch unseren Kindern sagt Jesus, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, das heißt, sein Ego dran zu geben und sich in meine Nachfolge zu stellen, nach meinem Willen zu fragen, der kann nicht zu mir gehören. Das sagt er alles genauso, wie er es uns sagt, auch unseren Kindern. Und natürlich, wir können das als Eltern nicht erzwingen, dass unsere Kinder so leben. Wir können es nicht erzwingen, dass sie sich bekehren. Das ist eine Sache allein zwischen ihnen und Jesus. Aber wir sollen dafür beten. Und reden müssen wir mit ihnen darüber. Und wir müssen ihnen deutlich machen, pass auf, wie du dein Leben führst und welche Aufgabe du dich verschreibst und woran du deine Leidenschaft hängst, dafür schuldest du nicht zuerst uns Rechenschaft. Klar, wir wollen schon mit dir drüber reden. Aber Rechenschaft schuldest du Gott. Und wissen Sie, je entschiedener unsere Kinder mit Jesus leben, umso mehr wird sich dann auch für uns erfüllen, was hier in Vers 14 dem Zacharias versprochen wird durch Johannes. Du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Du wirst Freude und Wonne an deinen Kindern haben und dann werden sich auch viele andere darüber freuen, dass sie geboren worden sind. Beten können wir, reden müssen wir und wir müssen es unseren Kindern sagen. Natürlich haben wir als Eltern auch bestimmte Vorstellungen und Ideen, was für sie gut wäre. Schließlich kennen wir sie ja auch ganz gut. Aber wissen Sie, da ist es wichtig, dass wir auch unsere Vorstellungen für unsere Kinder immer wieder Gott ausliefern. als Eltern, dass wir sagen, Herr, oh, ich könnte mir das so gut vorstellen. Aber willst du das? Ich will ihnen nicht zu irgendetwas raten, was nicht in deinem Willen wäre. Und wir dürfen ihnen nichts überstülpen, dass sie irgendwann es dann machen, damit sie Ruhe vor uns haben. Ja, wie oft haben Kinder gesagt, ja, eigentlich habe ich zu diesem Studium überhaupt keine Freude gehabt, aber ich habe es gemacht wegen meiner Eltern. Gut, das kann auch ein Liebesdienst mal von den Kindern sein und Gott kann auch einen solchen Weg segnen. Aber das ist nicht der Weg, wie er eigentlich sein sollte. Gott soll ihren Weg bestimmen und nicht wir. Und deswegen wollen wir unsere Kinder lehren, nach Gottes Willen zu fragen. Und wir wollen unsere Kinder bei ihren Entscheidungen dazu ermutigen, dass sie die Frage stellen, durch welchen Weg ehre ich Gott am meisten? Wir wollen sie beraten, wir wollen für ihren Weg beten und wir wollen ihnen immer dokumentieren, dass wir hundertprozentig hinter ihnen stehen, was immer passiert, was immer auch schieflaufen mag, dass wir da wirklich treu und unverrückbar an ihrer Seite sind. Aber Gott allein hat das Recht und den Anspruch, ihren Weg zu bestimmen. Ja, sie sind uns anvertraut von Gott, aber auch das Zweite gilt, sie gehören nicht uns, sondern Gott. Denn die große Rechnung ihres Lebens kann nur Gott bezahlen. Die große Richtung ihres Lebens will Gott bestimmen. Und ein letzter Grund, warum unsere Kinder nicht uns gehören, die Reichweite ihres Lebens hier auf dieser Erde bemisst Gott. So war es auch bei Johannes. Wenn man Zacharias und Elisabeth gefragt hätte, wollt ihr, dass euer Sohn ein langes Leben hat? Was hätten sie gesagt? Na klar, mindestens 80. Und sie werden ihn gut beschützt haben als kleines Kind. Aber sie wussten auch, es steht nicht in unserer Hand. Sie wussten, was in Psalm 139 steht. In Vers 16, alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten. Sie wussten, Gott hat den Plan. Und als der Täufer dann an die Öffentlichkeit trat, 30 Jahre später, da waren seine Eltern wahrscheinlich schon heimgegangen. Da waren die schon im Himmel. Bei Maria, der leiblichen Mutter Jesu, war das ja anders. Die war ja noch sehr jung, als Jesus geboren wurde. Deshalb hat Maria das Finale ja miterleben müssen. Aber Johannes hat ja sehr alte Eltern. Und die werden schon das nicht mehr miterlebt haben. Aber wenn die es zu entscheiden gehabt hätten, dann hätten die Reichweite seines Lebens, also ich meine jetzt Reichweite im Sinne von Dauer, im Sinne von Lebensjahren, bestimmt anders bemessen, als Gott das tat. Aber ihr Sohn gehörte nicht ihnen, sondern Gott. Ich meine, in Wirklichkeit hat Johannes eine Riesenreichweite bekommen. Wir predigen noch heute über ihn. Aber was die Dauer seines Lebens anging. Und wie gesagt, wir wissen aus dem Neuen Testament ziemlich genau, wie Johannes gestorben ist. Irgendwann mit gut 30 Jahren. Die Bilanz seines Lebens haben wir gehört, dass er sagt, jawohl, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich bin jetzt glücklich. Jesus, Sie kommen zu Jesus und das sollen Sie tun. Meine Arbeit ist getan. Aber die Reichweite bestimmt Gott. Und das müssen wir uns zum Schluss noch angucken, wie das Ende von Johannes war. Markus 6. Vers 17 und 18. Herodes hatte Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Der hatte wahrlich keine Angst vor Fürstenthronen, der Johannes. Und er hat sich vor seinen Herrscher hingestellt und hat gesagt, es ist Sünde vor Gott. Es ist Ehebruch und es ist Inzest. Du darfst nicht die Frau deines lebenden Bruders heiraten. Es ist nicht im Sinne von Gottes Schöpfung, sondern es beleidigt den Schöpfer, weil er einen anderen Plan zu unserem guten hat und es schützt auch nicht die Menschen, die dir anvertraut sind. Es ist nicht recht. Welche Kaskaden von Schuld hatten sich in der Herodes-Dynastie aufgetürmt? Und wissen Sie, oft zeigt sich der Verfall der Gottesfurcht besonders krass in den Bereichen von Ehe und Familie. Das ist nur ein Punkt. Das zeigt sich auch in ganz vielen anderen Bereichen, Umgang mit dem Geld oder mit der Zeit oder so. Und Sie dürfen das nicht missverstehen. Johannes war kein Moralprediger. Johannes wollte nicht in erster Linie, dass die Leute irgendwelche Regeln einhalten, sondern er wollte, dass die Menschen zu Gott zurückkommen und dass sie begriffen haben, wir müssen unser persönliches Verhältnis zu ihm in Ordnung bekommen. Und natürlich hatte die Herodias diesen unerschrockenen Prediger gehasst. der die Hand in die Wunde legte. Und so steht es hier auch in Markus 6, 19. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gern. Also Herodes traut sich nicht, Johannes zu ermorden, weil er ahnt, der hat es mit Gott zu tun und der steht unter einem besonderen Schutz. Ich kann mir das nicht leisten, ihn umzubringen. Und ab und zu ist es auch bewegend, ihm zuzuhören. Da schimmert eine Welt durch, die ich nicht kenne und nach der ich doch Sehnsucht habe. Und dann kommt dieser schauerliche Tag. Sie müssen das selber nachlesen, Markus 6 und Matthäus 14. Herodes feiert mit seinen Spezies seinen Geburtstag, die Hut Volées vertreten, Trinkgelage. Und zu fortgeschrittener Stunde lässt sich die Herrenrunde dann durch einen anzüglichen Solotanz von Herodes Stieftochter in Stimmung bringen. Keiner schützt dieses Mädchen. Salome hieß sie, wie wir von Josephus wissen. Und nachdem sie diese anzügliche Vorstellung dahingelegt hat, geben sie ihr zur Belohnung einen Wunsch frei. Und jetzt schlägt die Stunde ihrer hasserfüllten Mutter. Markus 6, 24. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, worum soll ich bitten? Und die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da gingen sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und so ist es gekommen. Sie holen Johannes aus dem Kerker von Machaerus, das lag in der Nähe des Toten Meeres, wie wir von Josephus wissen, sie holen ihn heraus. Ein Jahr lang war er festgehalten worden. Sie enthaupten ihn und sie präsentieren seinen Kopf auf dem silbernen Tablett. Manche Wege, die Gott zulässt, verstehen wir nicht. Wir verstehen es nicht. Und unser Trost liegt auch darin, dass für Johannes dieser Mord bedeutete den schnellen Heimgang zu seinem Herrn. Er war jetzt in Sicherheit. Er war beim Herrn. Ihm konnte nichts mehr geschehen. Sein Leben war vollendet. Sein Auftrag war erfüllt, wie von vielen anderen Märtyrern auch. Und für Johannes galt jetzt das Gleiche, was der Apostel Paulus von sich bekannt hat, als er wusste, die Zeit meiner Hinrichtung rückt nahe. Er war ja oft in Gefangenschaft gewesen, aber es war ihm klar, diesmal komme ich nicht wieder raus. Und als er Bilanz seines Lebens zieht, als er einen letzten sehr persönlichen Brief an seinen Schüler Timotheus schreibt und sein Vermächtnis formuliert, da sagt er im letzten Kapitel seines letzten Briefes, 2. Timotheus 4, ab Vers 6, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und wenn Paulus das schreibt, meint er immer, Gott hat mich im Glauben erhalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist die Haltung. Und mit dieser Haltung wird auch Johannes seine letzten Stunden gelebt haben. Ich bin bereit zu gehen. Und die Krone des Erbarmens Gottes liegt für mich bereit. Sein Leben war vollendet. Seine Eltern waren ihm vorausgegangen. Sie hatten ihren Johannes bestimmt sehr geliebt. Sie haben alles getan, um ihn für diesen Auftrag vorzubereiten und auszurüsten, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Und Zacharias und Elisabeth konnten so handeln, weil sie verstanden hatten, wem unsere Kinder gehören. Weil sie beides wussten. Unsere Kinder sind uns von Gott anvertraut, ja. Aber sie gehören nicht uns, sondern sie gehören Gott. Denn nur er hat die Gnade, um ihre Rechnung zu begleichen, weil er am Kreuz für uns starb. Nur er hat die Weisheit, um ihre Richtung zu bestimmen. Und nur er hat die Macht, ihre Reichweite zu bemessen. Und deswegen, liebe Leute, können wir unsere Kinder getrost diesem allmächtigen Gott anvertrauen. Und ihm danken, dass er seine Hand auf ihr Leben legen will. Und wir wollen unsere Kinder immer wieder dazu ermutigen und aufrütteln, Gottes Willen für ihr Leben zu suchen und seine Führung. Es kommt doch nicht darauf an, dass sie hier auf der Erde ein schönes Leben haben und möglichst lange gesund bleiben. Natürlich wünschen wir ihnen das. Und dafür können wir auch beten, dass sie gesundheitlich behütet sind, dass sie mit den praktischen Dingen dieses Lebens klarkommen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Aber das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen, genauso wie wir, ist, dass sie bei Jesus sind, dass sie sich zu Jesus bekehren, dass sie Jesus als ihren Retter anrufen und dass sie Jesus als ihrem Herrn folgen. Erst dann wird alles gut, aber dann wird es auch gut. Und deshalb erlauben Sie mir zum Abschluss, doch noch einmal an jene Mutter zu erinnern, von der der alte Pastor Kemner einmal berichtete, wo nach einem Vortrag eine Frau auf ihn zukam und ihn fragt: Herr Pfarrer, darf ich Sie einfach mal umarmen? Und Kemner war natürlich total verdutzt, aber er erlaubte es schließlich. Warum wollen Sie mich umarmen? Und dann hat sie es ihm erklärt. Wissen Sie, ich habe lange für meinen Sohn gebetet. Aber es schien alles nichts zu bringen. Er schien sich immer weiter von Gott zu entfernen. Es war hoffnungslos. Und dann kamen sie da vor einigen Jahren in unseren Ort und haben immer abends diese Predigten gehalten in der Kirche. Ich weiß es noch. Und sie haben die Menschen zu Jesus gerufen. Und an einem der letzten Abende, da hat es meinen Sohn im Herzen getroffen. Der hat sich nie was gemacht aus Kirche und dem Ganzen. Aber da hat er gemerkt, ja, auch ich stehe vor diesem heiligen Gott und muss mich verantworten. Und plötzlich erinnert Kemner sich, wie noch spät am Abend es in seinem Quartier klingelte, wo er da wohnte, in diesem Ort, wo er die Vorträge hielt, und ein junger Mann dort stand, völlig aufgelöst. Und wie er sagte: bitte lassen Sie das Licht aus, können wir reden? Und dann hat er ihn in ein Zimmer dort hineingezogen, hat gesagt: so, jetzt packen Sie mal aus. Und dann hat er eine Lebensbeichte hingelegt und hat gesagt: ich weiß es, ich bin verloren vor Gott. Wenn ich keine Vergebung bekomme und wenn das stimmt, was Sie heute Abend gesagt haben, dann habe ich keine Chance. Dann habe ich mein Leben für immer in den Sand gesetzt. Und dann wartet auf mich nur noch Gottes Gericht. Und Kemner sagt: dann haben wir das vor Gott gebracht. Punkt für Punkt. Und wir haben zusammen gebetet. Und er hat gesagt: Jesus, ich gebe es zu, dass ich deine Vergebung für mein ganzes Leben brauche. Bitte erbarme dich über mich. Und dann konnte Pastor Kemner ihm das zusprechen. Er konnte sagen: jawohl, im Namen Jesu. Er hat gesagt: wer den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und du darfst das von heute an für dich in Anspruch nehmen. Ja, und dann sagte die Mutter: genau, ich weiß noch. Und dann noch in der Nacht ist er nach Hause gekommen. Und er hat mich geweckt und hat mir alles berichtet. Am nächsten Tag ist er dann wieder mit seinem Auto aufgebrochen und von dieser Fahrt kam er nicht mehr zurück. Ein Unfall ohne sein Verschulden. Und wissen Sie, trotzdem bin ich Gott so dankbar, weil ich jetzt weiß, dass mein Sohn gerettet ist. Dass ihm nichts mehr passieren kann, dass ich ihn im Himmel wiedersehe. Und dann fügte sie leise hinzu: und das Wichtigste ist, dass er jetzt bei Jesus sein darf, Herr Pfarrer. Und ich muss Ihnen sagen, ich will ihn auch gar nicht wieder zurückhaben. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Herr Jesus Christus, du weißt, dass das unser tiefster Wunsch für unsere Kinder ist, dass sie gut nach Hause kommen. Dass sie zu dir kommen, Herr, dass sie deine Kinder werden, dass sie Bürger des Himmels werden und dass sie in diesem Frieden leben dürfen, den nur du uns schenkst durch die Vergebung unserer Schuld. Und so bitten wir das für ihr Leben, aber auch für unser aller Leben, Herr, dass du uns leitest nach deinem Plan, dass du uns erkennen lässt, egal in welchem Alter wir uns befinden, was dein Ziel für unser Leben ist. Herr, und danke, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du die offenen Rechnungen bezahlt hast für uns. Und dass es stimmt, dass alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Herr, so befehlen wir sie dir auch heute noch einmal an, unsere Kinder, alle Kinder in dieser Gemeinde. Auch die Kinder, mit denen wir so zu tun haben, die wir kennen aus unserem Umfeld. Auch die Kinder, deren Eltern noch nicht zu dir gehören, dir noch nicht folgen, die von ihren Eltern nicht hören, dass sie dich brauchen. Herr, rede zu ihnen, rede zu den Eltern, rede zu den Kindern. Und hab Dank, dass unser Leben, egal durch welche dramatischen Wegführung du uns hindurchschicken wirst, dass es bei dir sicher und geborgen aufgehoben ist. Für heute und für immer. Danke, dass du da bist. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.